Computerclub 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Einen wunderschönen guten Tag, sehr geehrte Zuhörerinnen, sehr geehrte Zuhörer. Wir sitzen wieder im Studio, trotz wunderschönen Wetters draußen, und wollen eine neue Sendung produzieren. Wir haben Themen zusammengesucht, die explosiv sind. Wir haben Themen, die noch gar nicht so verbreitet sind, und wir haben vor allen Dingen neue Technik. Aber was wir auch haben, Wolfgang Back, wir wollten eigentlich für unsere Sendung eine Lizenz haben, weil wir ja nun Rundfunk machen. Das ist aber schiefgegangen.
Was heißt, es ist nicht schiefgegangen? Also wir dürfen die Sendung machen, aber wir haben keine Lizenz. Wenn man so vom öffentlichen Rundfunk kommt, dann ist es das Größte, was man da haben muss und haben kann. Und haben, ja, man darf es nicht, wenn man es nicht hat, ist eine Sendelizenz. Das heißt, der WDR hat in puncto Fernsehen und in puncto Hörfunk mehrere Sendelizenzen. Und wenn man daran gewöhnt ist, dass man mit Lizenz sendet, dann fragt man sich, was machen wir eigentlich mit unserem sogenannten Podcast, den ich ja nicht als Podcast bezeichne, sondern es ist eine Internetsendung.
Und da. Das ist eine Rundfunksendung, die über das Internet verbreitet wird.
Ja, genau. Ja. Also wir könnten diese Sendung 1:1 nehmen und können sie woanders im Rundfunk senden lassen. Ja. Also, was tun wir da? Wir senden einfach etwas, ohne dass wir eine Lizenz haben. So dachten wir. Und dann haben wir geschrieben, so wie Klein Fritzchen, an die Landesmedienanstalt von Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf. Wir bitten um die Lizenz zum Senden einer Sendung im Internet.
Ja, mit Angabe der Moderatoren und das strikte Trennung zwischen Werbung und redaktionellen Inhalt ist, wie es eben so üblich ist.
Und da hofften wir eigentlich, dass man uns schreibt und sagt, das Ganze kostet euch 100 € und damit habt ihr eure Lizenz und ihr dürft ruhig im Internet herumfummeln.
Gut, jetzt ist die Antwort aber gekommen, und in der Antwort steht ganz klar drin, nach Prüfung Ihres Angebotes, ich meine, wir wollten jetzt zwar nichts verkaufen, aber hört sich gut an, sind wir zu der Auffassung gelangt, dass es sich hierbei nicht um ein Rundfunkprogramm handelt, da die wöchentliche Sendung Computerclub 2 individuell abgerufen wird. Das heißt also, wenn jemand individuell sein Radio einschaltet oder sein Fernsehgerät, dann wird das nicht abgerufen, weil das als Stream läuft.
Also da kommt noch so ein bisschen die alte Definition des Rundfunks, dass der Rundfunk rundfunkt. Und das Fernsehen ist auch letztendlich Rundfunk, weil sie auch rundfunken. Da ist noch die Antennenphilosophie noch dahinter. Also eine Antenne funkt in der Gegend herum und viele können das empfangen, ohne dass sie es einschalten. Wie im Internet musst du ja wissen, wo du hin willst.
Ja, also so wie ich das sehe, beziehen sie sich hier quasi auf Audio on Demand, was wir machen. Also jeder kann unsere Sendung abrufen, wann auch immer er will. Aufnehmen konnte man ja Rundfunksendungen auch, aber nicht abrufen oder starten, wann man so wollte. Möglicherweise ist das der Knackpunkt. Aber ich glaube, man hat hier einfach noch nicht erkannt, dass Rundfunk sich ändert in jeder Art und dass es Rundfunk in der Art bald nicht mehr geben wird.
Ja, und es geht ja noch weiter. Sofern Ihrerseits der Wunsch nach einer formellen Bescheidung der rundfunkrechtlichen Unbedenklichkeit Ihres Angebotes besteht, möchte ich darauf hinweisen, dass dies in einem formellen Verfahren unter Einbindung der übrigen Landesmedienanstalten zu erfolgen hätte und kostenpflichtig wäre. Die Gebühren- und Auslagensatzung der LFM sieht hierfür einen Gebührenrahmen von 500 € bis 20.000 € vor. Die 20.000 € haben wir eigentlich nicht vor auszugeben dafür, um das zu prüfen. Aber hier sieht man doch eigentlich, dass die Landesmedienanstalten so langsam überflüssig geworden sind. Das müsste doch, wenn eine Anstalt, dann doch mittlerweile eine Bundesanstalt sein, wenn nicht gar eine europäische.
Oder eine weltweite.
Oder eine weltweite.
Im Internet sendet man ja weltweit.
Das ist es nämlich. Ja. Ja, vielleicht macht man sich da mal Gedanken, dass man da vielleicht auch einiges einsparen könnte.
Ja, einmal das und zum anderen, es passt ja nur nicht mehr. Diese ganzen Bestimmungen, Gesetzgebung, Verordnung, alles was da ist, ist für eine Zeit gemacht worden, wo Rundfunk, wie du gesagt hast, irgendetwas mit einer Antenne rund gefunkt wurde. Und das geht ja nun dem Ende zu. Wenn ich bald mal Handy-TV habe und TV übers Internet habe, da wird man sowieso nicht umhinkommen, neu darüber nachzudenken und Rundfunk neu zu definieren.
Ich habe ein seltsames Hobby, und dieses seltsame Hobby besteht im Moment darin, dass ich Musik aus dem Internet herausziehe, so viel wie es geht, legal, und dass ich CDs, eigene CDs rippe und sie alles auf verschiedene Platten bringe. Da steht bei mir zu Hause, stehen da 3 Platten, die machen zusammen so ungefähr 1 Terabyte aus. Und 780 Gigabyte habe ich mittlerweile an Musik zusammengeholt. Und es wäre doch schön, wenn ich Musik alles auf einer Platte haben könnte. Zumindest diese 780. Und da kommen die nächsten Wochen noch ein paar dazu. Das ist mittlerweile möglich, denn am 5. Januar in diesem Jahr wurde die erste Terabyte-Platte vorgestellt. Und wir sind verbunden mit Hitachi Global Storage Technologies. Und da gibt es einen Herrn Kemmer und der ist Customer Support Engineer. Das ist ja noch bezahlbar, diese 399 Euro, die die ersten Platten kosten sollen.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen.
Ja, das ist durchaus bezahlbar. Der Startpreis in der Regel ist natürlich relativ hoch, aber wie die Erfahrung lehrt in der IT-Branche, wird der Preis nach und nach unten gehen, ja.
Das ist doch eigentlich schon eine Sensation, was da passiert ist. Also ich weiß noch, wann war das so, 1994 oder 95, da hatte ich in meinem Rechner im WDR in einer Eisermaschine 1 Gigabyte Platte drin. War ein Riesenapparat und die Leute kamen von überall her und haben sich diese Platte angeguckt und haben mir also prognostiziert, dass ich das Ding ja wohl nie vollkriegen würde. Heute dauert das gerade mal so eine halbe Stunde oder eine Stunde, wenn ich da alle Radiosender da drauf bringen will, dann ist 1 Gigabyte natürlich schon längst weg.
Ja, also 1 Gigabyte war damals wirklich sehr, sehr viel Platz. Da kann ich mich persönlich auch noch dran erinnern, dass es wirklich unvorstellbar die Größe war. 1 Terabyte ist natürlich auch jetzt noch viel für viele Anwender, wahrscheinlich auch noch nicht schwer zu füllen, aber jetzt gerade die neuen Medien mit Audios und gerade Videos, hochauflösende Videos, machen doch einen hohen Speicherbedarf notwendig.
Und das Neue dabei ist, dass Hitachi jetzt hingeht und stellt eigentlich ein Consumer-Produkt als erstes vor. Früher war das doch immer so, dass erst die Profis dran kamen. Und jetzt sagt man, nein, das sind die Leute mit den Videofilmen, das sind die Leute mit der vielen Musik, die brauchen die Terabyte-Platten, also 1000-mal 1 Gigabyte.
Ja, also es gibt natürlich nicht nur für den Privatanwender, aber auch für die Unternehmenskunden ist 1 Terabyte geeignet. Es wird ja mittlerweile auch auf SATA-Festplatten, da sind sehr viele Daten gespeichert und gerade in diesen Gehäusen, wo viele Festplatten gleichzeitig laufen, ist es wichtig, dass sie in ein Gehäuse möglichst viele Festplatten mit einer hohen Kapazität unterbringen, um einfach den Platz, Strom, Kühlungsbedarf zu senken.
Sagen Sie, schummeln Sie dann nicht so ein kleines bisschen mit der Größe? Ich meine, 1 Terabyte ist ja eine schöne Sache, oder sowas herausposaunen zu können. Aber Sie haben eine andere Rechenart, als man das normalerweise in dieser Branche hat. Sie sagen, 1 Kilobyte sind nicht 1024, sondern 1000 Byte. Und so rechnen Sie hoch, sodass dieses Terabyte, was Sie haben, eigentlich in der normalen Rechenweise in dieser Branche 930 Megabyte entspricht. Stimmt das so etwa?
Wenn man so sieht, stimmt das natürlich. Aber Festplattenkapazitäten werden generell, also nicht nur bei uns, sondern auch bei anderen Firmen wie bei Seagate und Western Digital generell in Dezimalsystemen angegeben. Das ist also eine übliche Vorgehensweise. Sie haben also wirklich dann 1 Milliarde zwarer Bytes. Natürlich rechnet Windows 1 Kilobyte in 1024 Byte. Also von daher, wenn man das so hochrechnet, kommt man dann auf diese 930 Megabyte. Ja.
Das stimmt, wenn ich die Plattengröße
Gigabyte,
vergleiche.
Gigabyte
natürlich.
Ja, man muss sich immer erst an diese Dimensionen gewöhnen. Wenn ich meine Platten, die ich so im Rechner drin habe, ansehe, da stimmt das, was Sie sagen, ganz genau. Auch dort steht viel mehr auf der Platte selbst drauf, als der Rechner mir dann anzeigt.
Ja. Und wenn Sie auf die Webel draufschauen, steht da wirklich da die nutzbare Anzahl von Bytes. Ja. Wenn Sie die Bytes halt anders umrechnen, dann ist das einfach so.
Ja, können Sie mal sagen, wie Sie das eigentlich hingekriegt haben, dass so eine kleine 3,5 Zoll Platte da plötzlich 1 Terabyte speichern kann?
Ist natürlich ein fortwährender Prozess. Man steigert sich da von Jahr zu Jahr. Die Kapazitäten verdoppeln sich nicht mehr, so wie es früher üblich war. Wir steigern uns um 50%. Die Datendichte ist enorm. Ich habe eben mal ganz kurz durchgerechnet. Also mittlerweile haben wir auf 1 Zentimeter 57.000 Spuren, wo Daten gespeichert werden. Ja. Also wir haben eine Datendichte von 144 Gigabit pro Square-Inch.
Das kann man ja eigentlich gar nicht mehr auf einen Zentimeter. Muss der Kopf also in der Lage sein, 57.000 Spuren anzufahren.
Genau.
Und das muss er ja wohl auch noch irgendwo fein positionieren. Ist ja gar nicht mehr vorstellbar, dass man mechanisch diese Auflösung erreichen kann.
Ja, man kann es erreichen, würde noch weitergehen. Aber es gab Limitierungen im Bereich der Aufzeichnungsdichte. Und zwar brauchen Sie, um ein Bit Daten zu speichern, brauchen Sie ungefähr 100 magnetische Körner, sehr, sehr kleine Körner, die von einem Verbund zusammen sind, um so einigermaßen stabil zu sein. Wenn man diese Körnergröße verkleinert, um halt die Aufzeichnungsdichte zu steigern, war jetzt die Gefahr gewesen, dass diese Körner ihre Magnetisierung verlieren bei steigenden Temperaturen. Und da musste man jetzt ein neues Aufzeichnungsverfahren entwickeln, das nennt sich Perpendicular Recording, bei dem diese Körner nicht mehr parallel zum Medium liegen, sondern ins Medium reingehen.
Das heißt also, im Grunde genommen stehen diese Magnetfelder
genau,
auf der Platte.
Genau, sie liegen auf dem Rücken, sie stehen jetzt auf, was den Effekt hat, dass wir die Körnergröße wieder vergrößern können oder anders positionieren können, um so diesem Effekt entgegenzuwirken, dass die Magnetisierung bei steigenden Temperaturen verloren geht. Und das Verfahren wird jetzt eingesetzt seit letztem Jahr bei mobilen Produkten, bei 2,5 Zoll und 1,8 Zoll Festplatten und jetzt auch bei dieser 1 Terabyte Festplatte zum ersten Mal bei 3,5 Zoll Festplatten. Und mit diesem neuen Verfahren ist es also möglich, noch weiter feinere Strukturen zu kriegen. Natürlich verbessern sich auch die Schreib- und Leseköpfe, um so auch die Ansteuerung zu übernehmen. Aber das Hauptproblem, was wir jetzt in letzter Zeit hatten, einfach gewesen, diese Körnergröße so zu wählen, dass da keine Daten verloren gehen. Ja.
Geht da nichts kaputt bei so einer Platte, wenn das so fein ist und so? Muss man da besonders vorsichtig sein im Handling?
Nein, auf keinen Fall. Im Gegenteil, die Robustheit der Platten steigt in der Regel von Generation zu Generation leicht. Natürlich, man muss wissen, es sind sehr, sehr feine Datenstrukturen, sehr, sehr feine Mechanik und ein Stoß oder ein harter Stoß kann schon zu Schäden führen. Aber normaler Gebrauch, sage ich mal, in einem USB-Gehäuse, wenn man es nicht gerade Boost auf den Boden fallen lässt, macht der Festplatte nichts aus.
Wie sieht das denn aus mit dem Schrittmotor? Wie genau fährt der denn da rein den Kopf? Wie viel, sonst rechnet man ja immer im Winkel. Das kann ja nicht so sein, dass er ein paar Positionen nur hat. Das muss ja ein ganz feiner Schrittmotor sein.
Ja, man kann es ja ausrechnen, wie fein er arbeitet. Wenn man jetzt sich 1 Zentimeter 57.000 teilt, kommt man auf die Auflösung des Motors und das im Millisekundenbereich.
Ja. Ich habe auch eine Rechnung gemacht. Ich weiß gar nicht, ob sie stimmt. Ich habe ausgerechnet, dass ein Bit bei der Preislage 399 Euro 5 Nanocent kostet.
Das ist günstig,
Also, Cent mal 10 hoch minus 9. Das ist also sehr, sehr günstig. War früher mal viel, viel teurer. Ja. Da war es genau umgekehrt, kann man fast sagen. Da hat es also wirklich das Geld gekostet. Vielen Dank. Interessant. Was ist die nächste Stufe, die Sie jetzt anpeilen? Ist das jetzt Petabyte?
Das wird noch lange, lange dauern. Also wir wollen schon in den nächsten 10 Jahren noch die Festplattenkapazitäten vergrößern. Also der derzeitige Technologieausblick sagt uns, dass für die nächsten 10 Jahre noch größere Kapazitäten möglich sind. Was danach kommt, weiß man nicht. Also wir rechnen so im Jahre 2013 mit wahrscheinlich so 50 Terabyte Festplatten, Pi mal Daumen ungefähr.
Kriegt man dann überhaupt ein Petabyte hin bei dieser mechanischen Lösung?
Schwer zu sagen, also das ist wirklich ein sehr weiter Weg. Aber Sie wissen ja selbst, Festplatte gibt es seit 50 Jahren, da hat sich viel getan. Die erste Festplatte der Welt hat 5 Megabyte gehabt.
Ja.
Das war damals schon ein enorm großer Speicher. Also man hat auch schon vor einigen Jahren immer gedacht, es geht nicht mehr weiter, das physikalische Limit ist erreicht. Ja. Aber
die 5 Megabyte, da sitzt hier mir einer gegenüber, der hat die sich besorgt für 15.000 Mark.
Ja.
Wolfgang, ne? Bist du extra hingefahren, hast sie extra per
nach Rosenheim, ja. Das war ein großes Trümmerteil. Das war zwar nicht die erste Festplatte der Welt, aber die erste, die man für PCs kaufen konnte. Und das war schon heftig. Und
ja, vielen Dank nach Mainz, glaube ich.
Genau, in Mainz,
ja. Und dann, wenn die Petabyte-Platte da ist, auf jeden Fall werden wir wieder ein Telefoninterview führen.
Okay, gerne.
Ja, tschüss.
Einen schönen Tag. Tschüss. Tag.
Was da vor einigen Wochen durch die Presse, durch die Fachpresse ging, hat einige Leute aufgeschreckt, aber man hat es ganz schnell wieder vergessen. Worum ging es dabei? Man kann Mobiltelefone abhören. Naja, aber werden Sie sagen, ist vielleicht nichts Neues. Telefone konnten schon immer abgehört werden. Aber hier geht es darum, dass man ein Telefon quasi fernbedienen kann. Bei einigen Geräten von Nokia und auch bei Siemens kann man das Telefon aus der Ferne einschalten und dann das Mikrofon einschalten. Das heißt also,
ohne dass es klingelt.
Man kann das Telefon anrufen und gibt Systemkommandos, schaltet das Mikrofon ein und kann hören, was im Umfeld um das Telefon herum passiert. Und die Dinger, die sind ja durch Freisprecheinrichtungen und so ziemlich gut geworden, dass man also den ganzen Raum problemlos überwachen kann. So, das ist bekannt geworden, weil ein amerikanischer Journalist nachgefragt hat und ein Gericht hat geantwortet, dass solche Sachen in bestimmten Verfahren durchgeführt worden sind. Es funktioniert also definitiv. Ich habe dann auch versucht, da bei Nokia nachzuhören. Dort hat man ziemlich abgeblockt, aber ich habe andere Informationen bekommen. Es ist also wirklich wahr, so etwas geht. So, jetzt kann man natürlich sagen, wenn ich nicht möchte, dass ich abgehört werde, schalte ich mein Mobiltelefon aus. Ganz klar. Selbst in dem Fall, und das ist das Perfide an der Sache, kann man aus der Ferne das Telefon wieder einschalten. Das heißt, ausschalten nutzt gar nichts, weil viele dieser Telefone haben ja die Möglichkeit, dass man sie als Wecker benutzt oder irgendwelche anderen Terminwarnungen gibt oder sonst was. So dass das Telefon sich selbst wieder aus dem Bereitschaftsmodus zurückversetzen kann in den aktiven Zustand.
Sieht man denn dann etwas im Display?
Nein, man sieht nichts in dem Display. Denn hier wird ein Zustand ohne Wecker, ohne Anzeige gemacht, dass man nur ein schwarzes Display hat, so als sei es ganz und gar ausgeschaltet. Und dann passiert nichts anderes, als dass der aus der Ferne wieder hören kann. Das Einzige, was wirklich hilft, man nimmt den Akku raus. Nur, wer will denn das immer? Es gibt einfache Methoden. Es gibt so kleine Geräte, so Empfänger, so Springfrösche. Hab mal hier so ein Ding und schalte das mal ein. Und wenn ich jetzt, wenn mein Telefon Aktivitäten entwickelt, Achtung, dann rappelt er so ein bisschen. Es gibt auch manche, die piepen auch etwas. So, und in dem Fall merke ich, da ist etwas. Also ausschalten und so ein Teil daneben. Es gibt Armbänder, die blinken. Oder wenn man nicht so ein Piepser oder sowas kaufen will, jetzt fängt er wieder an, dann kann man auch ein ganz einfaches Radio aus so einem Discounterladen kaufen für, war glaube ich, 3 Euro, 4 Euro sowas. Und selbst wenn das leise gedreht ist, das muss auch keinen guten Empfang haben. Und ich lege das in die Nähe des Telefons. Achtung.
Das kennt man, das Geräusch.
Die kennt man, diese Geräusche. So, und dann weiß ich also, da ist irgendetwas nicht in Ordnung, da passiert etwas.
Wer lässt sich denn so etwas einfallen, dass man so etwas machen kann, ohne das Display einzuschalten oder ohne, dass ich etwas mitkriege? Also wenn es der Service ist, der könnte doch damit zurechtkommen, wenn das Display eingeschaltet wird.
Mir sagte man, das sind einfach Testfunktionen und da hat man auf diesen Komfort, dass man irgendwas anzeigt, verzichtet. Es geht nur darum, dass man die im Endzustand testet, bevor sie das Werk verlassen. Andere Leute haben mir aber gesagt, jemand, der selbst schon abgehört worden ist, das sind Vorgaben, die sind gemacht worden von den USA, damit diese Telefone dort auch nicht behindert werden im Verkauf, mussten die Hersteller reagieren und mussten sagen, okay, liebe Leute vom Geheimdienst, wir bauen euch das ein, ist sowieso nur ein Klacks.
Könnte ja auch so ein bisschen was damit zusammenhängen von dem, was wir seit dem 11. Januar in Betrieb haben, was kaum einer mitgekriegt hat, dass es in Kraft getreten ist, und zwar das neue Anti-Terror-Paket. Denn da geht es auch um Abhören, um Telefone, um alles Mögliche. Da wird uns etwas beschert, sehr schnell und ohne große öffentliche Diskussion, was wahrscheinlich keiner von uns überhaupt haben will. Was ist denn alles jetzt erlaubt?
Im Grunde genommen das, was vorher auch erlaubt war, aber das Prinzip ist ja ganz einfach nur, dass es jetzt einfacher ist, dass jetzt also die Dienste auch ohne richterliche Erlaubnis in bestimmten Fällen, die sie selbst definieren können, jetzt Zugriff haben. IMSI-Catcher sind offiziell erlaubt. Die dürfen auf Daten zugreifen, die dürfen zu Hause auf einen Computer zugreifen, ohne dass da ein Durchsuchungsbeschluss da sein muss. Und Telefon abhören, das ist alles erlaubt. Und der Herr Schäuble zeigte sich in einem Gespräch auch sehr erleichtert darüber, über die Schaffung der neuen Befugnisse. Ich muss ganz ehrlich sagen, Orwell hat mit seinem Buch 1984 viel zu tief gestapelt, was wir heute haben, diese totale Rundumüberwachung als Möglichkeit. Ich glaube ja noch nicht, dass es wirklich immer und überall so ist. Die ist viel, viel weitgehender. Und manchmal kommen mir so einige dieser Regierungsstellen so vor wie ein Handwerker, dem gesagt wird, Mensch, da ist irgendwo ein Wasserrohr kaputt und dann muss der erst mal 25 neue Werkzeuge kaufen, die er nie brauchen wird. Und so schaffen die auch wieder 25 neue Gesetze, die sie nie brauchen werden, anstatt mit seinem Werkzeug und seinem Verstand vorzugehen und das Problem zu beheben.
Wenn sie wenigstens 25 neue Arbeitsplätze damit schaffen würden.
Das ist ja nicht der Fall in dem Sinn.
Ich glaube auch, dass wir bald davon genauso schnell erfahren werden, dass die Mautdaten plötzlich auch frei sind für alle, die es wissen wollen, vom Geheimdienst oder so. Man sagt schon, damit können wir Morde aufklären, die auf der Autobahn passieren und solche
Dinge. Das sind ja
man
so
will daran, man will an die Daten.
Das sind ja Totschlagargumente. Ich weiß, auf der Strecke nach Chemnitz, auf der A4, dass schon vor Jahren in der Prüfphase dort die Daten auch von PKWs ausgewertet wurden. Das ist definitiv klar. Ich weiß auch, dass heute überall alle Fahrzeuge aufgenommen werden. Wenn erkannt wird, dass es ein PKW ist, wird das wieder gelöscht, dieses Datum, dieser Datensatz. Aber prinzipiell ist es möglich. Und dass man daran will, nun, man sieht ja, was da geschehen ist. Was ist eigentlich bei der Maut aus dieser Konventionalstrafe von diesen, waren es nicht 11 Milliarden gewesen, die zu zahlen waren? Da ist ja nie mehr etwas passiert. Ja? Jeder Kleine hätte zahlen müssen und die Großen müssen nicht zahlen. Irgendetwas steckt dahinter, muss man schon ganz klar sagen.
Was war das damals, 2 Jahre Verzögerung oder
sowas? Ja, obwohl allen klar war, dass innerhalb der zur Verfügung stehenden 11 Monate gar nicht möglich war, das System aufzubauen und zu schaffen.
Man fragt sich rückblickend auch, warum man so schnell aufgehört hat mit der, es gab ja vorher schon eine Pauschale, die bezahlt werden musste. Die hat man erstmal eingestellt und dann hatte man 2 Jahre nichts mehr verdient, weil das System nicht funktionierte. Man hätte doch diese 2 Jahre, hätte man doch das andere System noch weitermachen können. Da fragt man sich wirklich, was ist denn da eigentlich los?
Gut, also mit diesen Mautbrücken, mit dieser Technologie, die hier geschaffen wurde, kann man auch aufnehmen, wer fährt gerade wo. Und dann kann man bei der nächsten Mautbrücke nochmal gucken und kann ganz einfach ausrechnen, wie schnell ist denn der gefahren. Und wenn 130 Kilometer pro Stunde erlaubt sind, und rein rechnerisch ist er 140 gefahren, dann kann er nicht 130 gefahren sein. Es gibt also so viele wunderschöne Spielarten, was man alles machen kann. Und die Überwachung, die lückenlose Überwachung, ohne dass ein Mensch einen Finger krumm machen muss, dass man Bewegungsprofile bekommt, wie man sie sich vor 10 Jahren noch nicht hätte träumen lassen können, das weckt Begehrlichkeiten in unserem Staat.
Diese Methode hat man ja in Österreich schon seit ein paar Jahren eingeführt. In Wien gibt es einen Tunnel und da wird das Nummernschild wird fotografiert, wenn man reinfährt. Dann wird auch notiert, es ist 14.21 Uhr und 12 Sekunden. Und wenn er hinten rauskommt, wird wieder geknipst und dann wird geguckt, wie lange hat er gebraucht. Das haben wir das.
Ja.
Und dann ist er mit 97,3 da durchgefahren, obwohl er nur mit 80 hätte durchfahren dürfen. Und so schön automatisch, wie man das heutzutage alles mit Computern machen kann, der Strafzettel wird automatisch ausgestellt und verschickt. Gute Einnahmequelle. Man müsste sehen, dass man privat sowas machen dürfte.
Das wäre eine feine Sache. Auf jeden Fall am 11.01. ist das TBEG, dieses Antiterrorpaket, in Kraft getreten. Wir müssen damit rechnen, dass jetzt noch viel mehr staatliche Übergriffe, die nicht von irgendwelchen Kommissionen oder Gerichten gedeckt sind, auf private und persönliche Daten durchgeführt werden.
Könnte man nicht diese Mautbrücke nicht auch als Navigationssystem benutzen?
Das ist auch so eine merkwürdige Sache. Es liegt ja auf der Hand. Wir kennen Google Earth. Die Möglichkeit, dass ich Satellitenbilder oder Bilder von niedrig fliegenden Flugzeugen, wie es jetzt immer mehr in diese Karten hineinkommt, auf meinem Bildschirm zu Hause darstellen kann und kann mir ansehen, wie sieht's denn da aus. Und diese Google Earth-Sachen, die erfreuen sich ja nun wirklich großer Beliebtheit. Und da sind Autohersteller hingegangen, zum Beispiel vergangenes Jahr die Firma VW in den Vereinigten Staaten und hat dort ein neues System vorgestellt, welches man gemeinsam mit Google und diesen NVIDIA, diesen Videochip-Hersteller, entwickeln will. Und das System läuft ja auch schon. Das heißt, dass ich künftig keine CD oder DVD mehr in meinem Navigationssystem habe. Das heißt, dass ich nur über irgendeine Datenverbindung, zum Beispiel UMTS Flatrate würde sich anbieten, über einen Provider meine Daten von Google Earth live und in Echtzeit bekomme. Ich setze mich in mein Auto, gebe mein Ziel ein, der lädt sich die Daten runter. Sollte ich meine Strecke verlassen, lädt er automatisch die Daten nach. Fertig.
Vorteil wäre, man sitzt im Auto und sieht im Auto, wie es draußen eigentlich aussieht.
Ja, so ungefähr. 3D-Darstellung wird dort gemacht, die ist dort eingepflegt. Es geht alles schnell, geht alles schön. So, wenn ich mit VW spreche, dann bekomme ich gesagt, nee, können wir nichts darüber sagen. wissen wir ja und da gibt es etwas, aber im Moment nicht. Jetzt habe ich gedacht, Mensch, das kommt mir so komisch vor. Normalerweise jedes Huhn, was ein Ei legt, läuft rum und gackert. Und die haben ja nun auch ihre Pressemitteilung herausgegeben und seitdem war Ruhe. Es gibt wohl rechtliche Probleme, denn die Firma Teleatlas fährt durch die Gegend mit hochauflösenden Kameras und nimmt Straßen auf und macht überall Bilder. So, und diese Bilder sollen später verwendet werden für diese Navigationssysteme. Jetzt gibt es wohl Leute und auch Rechtswissenschaftler, die sagen, Kinders, das könnt ihr nicht machen. Wenn ihr mein Haus aufnehmt und das dann irgendwo einpflegt und jeder kann sich dieses Haus ansehen, das will ich nicht. So, und daran hängt die Geschichte jetzt. Und kann ich mir ja auch irgendwo richtig vorstellen. Außerdem müssen ja alle Leute, die mit aufgenommen worden sind, da rausgenommen werden. Stell dir mal vor, du kommst gerade aus deiner Lieblingskneipe heraus, hast natürlich nur guten Tag gesagt da drin und das ist dann in irgendeinem Navigationssystem drin. Das wäre ja nicht richtig.
Meinst du, das würde dann wackeln in dem Navigationssystem?
Nein, das würde nicht wackeln, denn du trinkst ja keinen Alkohol, wie wir wissen. Aber man hätte dich ja dann ewig im Navigationssystem und das könnte Leute ja vielleicht davon abhalten, das zu kaufen.
Oder man könnte in die Swimmingpools hineinschauen von oben.
Zum Beispiel.
Man könnte sehen, der kann ja gar nicht schwimmen.
Ja, es gibt also viele Möglichkeiten. Nein, man muss schon ganz klar sagen, dass hier Privatbesitz aufgenommen wird. Und dass es da sicherlich Probleme
gibt. Darf man das nicht? Darf ich nicht dein Haus fotografieren?
Ich weiß nicht, ob du mein Haus fotografieren darfst. So richtig sicher bin ich da nicht. Nur wenn du mein Haus fotografierst und dieses Bild verbreitest, da kann ich mir vorstellen, das könnte ja nicht so richtig sein für Navigation oder sonstige Sachen. Stell dir vor, ich komme zu dir, fotografiere dein Haus und deinen Garten und dein Auto davor und alles Mögliche. Und stell das dann der ganzen Welt zur Verfügung. Würde dir das gefallen?
Ist denn Google Earth vielleicht illegal? Was sie da machen? Denn mittlerweile ist die Auflösung so, dass man also mein Haus gut erkennt. Man sieht alles da. Man sieht, ob ich mein Auto da vor der Garage stehen habe.
Mhm. Wenn das irgendwann in Echtzeit...
Hat mich keiner gefragt, dass sie das dürfen, ne?
Nö, das hat auch keiner gefragt. Früher gab es grundsätzlich für Luftaufnahmen eine Freigabe. Die mussten zur Zeit des Kalten Krieges erstmal freigegeben werden von Behörden, damit man sie verwenden konnte. Die wurden also überprüft, ob sie nicht vielleicht für militärische Zwecke verwendet werden konnten. Und das ist weggefallen. Und jetzt sieht es aber so aus, dass keiner mehr so genau weiß, was geschieht nun eigentlich mit diesen Daten. Ich glaube, früher war die Notwendigkeit nicht da, dass man dafür Gesetze hatte. Und heute ist man in einer Situation, wo es dafür gar keine gesetzliche Grundlage gibt.
Nur wenn du heute die Daten nimmst von Google, dann passiert das mit dem Fall Gaia, den wir ja auch berichtet haben. Dann kriegst du verboten, wenn du da was mitmachst, weil die Rechte bei Google sind.
Die sind bei Google, ja.
Oder sind die Rechte eventuell bei mir?
Ja,
von meinem Haus.
Weiß ich nicht.
Ja.
Also das ist sicherlich das große Problem. Das habe ich von verschiedenen Seiten gehört. Was ich auch noch gehört habe, bei BMW wird es so etwas vorläufig nicht geben.
Die haben sich verscherzt mit Google, ne? Die haben gerade gehabt.
Die sind bei Google aus dem Suchindex rausgeflogen. Also ich habe gedacht, das kann nicht wahr sein. Ja. Dann habe ich mal so nach BMW gesucht. Also ist schon mager. Aha. Jetzt müssen wir vorsichtig sein, dass wir nicht zu viel schimpfen über Google, dann fliegen wir auch aus dem Suchindex raus.
Das könnte nun auch noch passieren, denn die sind ziemlich brutal, gehen die damit um.
Eine Sache noch am Ende. Hier in Köln findet ein Podcast-Kongress statt am 26. und am 27. Und dort wird unter anderem auch ein Preis oder mehrere Preise verliehen und wir sind nominiert. Damit Sie noch an der Abstimmung teilnehmen können, sagt Ihnen der Wolfgang Back jetzt die Adresse.
Ja, und zwar geht's um den Publikumspreis und die Seite heißt www.podcast mit C natürlich, einige schreiben das auch mit K, podcast-award.de. Und die Seite, da muss man unter den Link gehen, den Publikumspreis, und die ist ein bisschen ungeschickt programmiert, würde ich sagen, denn es dauert sehr, sehr lange, bis sie mit Inhalt gefüllt wird, und das liegt darin, dass alle RSS-Feeds, die auf der Seite sind, erstmal eingelesen werden müssen, und das dauert eben so um die 15, 20 oder 30 Sekunden sogar. Und da kann man dann ein Option-Kästchen anklicken und sagen, ganz unten auf der Seite, ich stimme für den CC2. Und dann vielleicht kommen wir nach vorne.
Mal sehen. Das wäre eine tolle Sache. Gut, damit sind wir jetzt am Ende der Sendung.
Ja, und ich habe was Neues. Und zwar, nachdem wir in der Sendung gesagt haben, dass ein Bit ja nur 5 Nanocent wert ist. Da kann man sich auch mehrere leisten. Und zwar leiste ich mir heute 8 Bit. Das wäre ein Byte. Das bleibt aber beim BIP.
Musst du jetzt 8 Daumen dafür haben?
Nein, einer genügt, aber zicke zack.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Technik: Manfred Kläuber. Produktion: Anja Arp. Eine Internetsendung von Media 01 Köln 2007.